Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Irgendwas mit Sprachen oder irgendwas mit Medien. Das waren gängige Berufswünsche in der Abi-Zeitung meines Jahrgangs. Fotos, Sprüche, Erinnerungen an Klassenfahrten. In Abi-Zeitungen gibt es ja so einiges und sie werden auch heute noch verfasst. Nur kräftig über die Macken von Lehrkräften herziehen, das sollte man besser nicht. Denn auch für Abi-Zeitungen gelten Regeln. Welche das sind, ein Thema jetzt bei uns. Ich bin Britta Mersch, herzlich willkommen. Zunächst schauen wir aber auf den Lehrkräftemangel. Der begleitet uns ja immer wieder hier in Campus und Karriere. Denn Lehrkräfte werden in Deutschland dringend gesucht und die Bundesländer versuchen mit ganz verschiedenen Strategien, neue Zielgruppen für den Beruf zu gewinnen. Und diese Werbekampagnen, die gelingen mal mehr, mal weniger gut. Die Landesregierung in Brandenburg, die hat jetzt ihre Strategie vorgestellt, um den Lehrkräftemangel in den Griff zu bekommen. Christoph Richter war für uns dabei.
In Brandenburg fehlen nach Angaben des SPD-geführten Bildungsministeriums für das kommende Schuljahr etwa 1000 Lehrer, weshalb man nun unter dem Slogan Lehren, Leben, Brandenburg eine Lehrerwerbekampagne startet. Man setzt dabei auf die ländliche Idylle des Landes, günstige Wohnungen. Jeder solle sich angesprochen fühlen, sagt SPD-Bildungsminister Steffen Freiberg.
Wir suchen sowohl ausgebildete Lehrkräfte, wir suchen im Ruhestand befindliche Lehrkräfte, wir suchen Lehrkräfte, die nicht im Beruf arbeiten und wir suchen selbstverständlich auch Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, denn wir werden ohne Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in den kommenden Jahren in Brandenburg, in Ostdeutschland insgesamt nicht auskommen.
Man setzt dabei auch auf die Babyboomer, die nochmal was Neues ausprobieren wollen. Aber auch ausländische Lehrerinnen hat man auf dem Zettel, wie etwa aus der Ukraine. Der Lehrermangel in Brandenburg ist riesig, denn bis Mitte der 2030er Jahre müssen in Brandenburg schulübergreifend mehr als 14.000 Lehrer gefunden werden. Davon geht die Kultusministerkonferenz aus. Andere Institute rechnen mit weit höheren Zahlen. In ländlichen Gegenden wie in der Prignitz, der Uckermark oder der Lausitz ist die Situation besonders prekär. Tu was für Pisa, komm nach Ciesa. Oder freie Laufbahn für Superlehrkräfte. Das ist der etwas holprige Tonfall der Kampagne. Für Brandenburgs obersten Lehrer, den Bildungsminister, jedoch genau der richtige Sound. Man sei bodenständig und setze auf nüchterne, mit einem Augenzwinkern versehene Botschaften, ergänzt Marketing-Expertin Cornelia Göbel, die die Kampagne mitentwickelt hat.
Schrill ist nicht gleich erfolgreich. Schrill wirkt nicht immer wirksam.
4 Millionen Euro kostet die auf 2 Jahre angelegte Lehreranwerbekampagne. Man wirbt mit Plakaten, Radiospots sowie im Internet und arbeitet dabei zusammen mit jungen Lehrerinnen und Influencern, wie etwa der 25-jährigen Luisa Margraf, Ethiklehrerin an der Ulrich-von-Hutten-Oberschule in Frankfurt an der Oder an der polnischen Grenze. Eines der Gesichter der Kampagne. Sie mache mit, um zu zeigen, der Lehrerberuf ist cool, modern und hat nichts von einem verstaubten Beamtendasein.
Ich bin Lehrerin geworden, weil mir das wichtig ist, vor allen Dingen Kompetenzen für die Zukunft zu vermitteln. Das heißt, kritisches Denken, Kreativität fördern, dass zeitgemäß unterrichtet wird, dass natürlich auch digital unterrichtet wird. Und ich möchte Schülerinnen und Schüler einfach gut auf die Zukunft vorbereiten.
Auf ihrem Insta-Kanal Kreide und Kaffee folgen ihr 15.200 Follower. Im Grunde eine Nebentätigkeit, die aber mit den entsprechenden Behörden abgestimmt sei, ergänzt Bildungsminister Freiberg, der aus seinem in die Jahre gekommenen Ministerium eine hippe Recruiting-Institution machen will.
Wenn wir professionelle Public Relations machen wollen und wir wollen Brandenburg professionell präsentieren, dann brauchen wir auch starke Unterstützerinnen und Unterstützer. Und insoweit finde ich es auch völlig gerechtfertigt.
Ob die Werbekampagne etwas bringt? 3 Monate vor Start des neuen Schuljahres? SPD-Bildungsminister Steffen Freiberg nickt mit dem Kopf. Katrin Dannenberg dagegen, die bildungspolitische Sprecherin von der oppositionellen Linkspartei im Brandenburger Landtag, ist überhaupt nicht überzeugt.
Fakt ist, sie kommt leider viel zu spät, wenn wir uns die Situation in den Schulen und besonders im ländlichen Raum anschauen. Und das neue Schuljahr steht unmittelbar vor der Tür. Und vergessen wir auch nicht den enormen Konkurrenzkampf unter den Bundesländern. Es wird auch nicht ersichtlich, wie Brandenburg hier besondere Anreize schaffen möchte.
Einen Versuch gibt es schon mal. um pensionierte Lehrer in der Schule zu halten, damit sie weiter an der Tafel stehen, ab dem 1. August diesen Jahres unbegrenzt dazu verdienen, ohne dass die Gelder auf die Rente angerechnet werden.
Ein weiterer Versuch also, mit einer Werbekampagne Lehrkräfte anzulocken, dieses Mal in Brandenburg. Und das laufende Schuljahr, das neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Und vor allem für Abiturienten ist das eine emotionale Zeit. Sie beenden mit dem Zeugnis in der Tasche einen ganzen Lebensabschnitt und haben dann Zeit, auch einmal Bilanz zu ziehen. Was lief gut in der Schule, was nicht so. Und einige dieser Anekdoten, die landen dann auch in Abi-Zeitungen. Die entstehen tatsächlich noch. Aber die Autorinnen und Autoren, die sollten besser nicht einfach so drauf losschreiben, sondern wirklich gut überlegen, was alles in die Zeitung kommt. Denn wenn jemand arg beleidigt oder bloßgestellt wird, dann ist das nicht in Ordnung, zeigt Murat Kuyunschu.
Ich finde, beleidigende Sachen gehen nicht, also wenn man jemanden damit runtermacht. Ich kann es nicht nachvollziehen, also ich würde es nicht unterstützen wollen. Und auch gerade in der Abi-Zeitung finde ich das schwierig, weil das ist ja so das letzte Stück, was man dann aus der Schulzeit mitnimmt. Da finde ich, sollte jeder irgendwie Spaß dran haben und schöne Erinnerungen damit verbinden können.
Eine Abi-Zeitung sollte nett, lustig und vor allem respektvoll gegenüber Lehrkräften und Mitschülern sein. Da sind sich Benjamin Kies und seine Freunde aus dem Abi-Jahrgang eines Düsseldorfer Gymnasiums einig. Es sollte ein Heft mit positiven Erinnerungen und Emotionen werden, ergänzt Abiturientin Katharina Lemke.
Ich finde es lustig, wenn man die Zeitung nochmal durchliest und dann sieht man, ach ja, genau, so habe ich über den Lehrer gedacht. Das verbindet ja auch die Schüler, wenn die über einen Lehrer sagen, boah, erinnerst du dich noch an den Unterricht? Und dann so eine respektvolle Sache so zu schreiben, so, war immer zu spät, hat nie ausreden lassen, irgendwie sowas, dann ist das ja auch eine Erinnerung, die da war, aber muss es halt nicht beleidigend machen.
Doch das sei nicht immer so. Oft überschritten SchülerInnen die Grenzen des guten Geschmacks, sagt der Philologenverband NRW, der viele Pädagogen von Gymnasien und Gesamtschulen vertritt. Die Vorsitzende Sabine Missler hat so einen Fall selbst erlebt.
Es war ein Jahrgang, in dem ich Beratungslehrerin in der Oberstufe war. Und dort wurde in einer Abi-Zeitung am Abend des Abi-Balls offenkundig, dass der Oberstufenkoordinator in dieser Zeitung sehr persönlich angegriffen wurde. Es ging da um eine boshafte Aussage über den Körpergeruch.
Dass Lehrkräfte offen über solche Angriffe sprechen, sei die Ausnahme. Sabine Missler erlebe es so, dass sich KollegInnen zurückziehen.
Die es mit sich selbst ausmachen und die ihre Verletzungen mit sich selbst herumtragen. Die Konsequenz bei immer mehr Kollegen und Kolleginnen ist auch die, dass sie dann eben nicht mehr auf den zum Teil ja wunderbar gedachten und schönen Abschluss des Abi-Balls kommen und es vorziehen, diesem eben fern zu bleiben, weil in der Regel auch die Abi-Zeitungen dann an diesem Abend ausgeteilt werden.
Es sei deshalb wichtig, im Vorfeld mit SchülerInnen zu sprechen, ihnen klarzumachen, was es bedeutet, wenn Grenzen überschritten werden, sprachlich oder in der Darstellung von Personen. Auch Klaus Köter, stellvertretender Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung NRW und auch Lehrer einer Gesamtschule, ist dafür, dass die Produktion einer Abi-Zeitung pädagogisch begleitet wird.
Dass man auch fragt, sind diese Sachen in Ordnung, dass man vielleicht sogar die Lehrkräfte fragt, wenn bestimmte Kontexte relevant werden, ob das so okay ist. Vielleicht finden wir hier einen Kompromiss, wie handeln wir das aus, das sehe ich ein bisschen kritisch, können wir das nicht vielleicht abmildern und so weiter und so fort. Kommunikation ist da das Wichtigste und eben nicht Kontrolle.
Auch Fragen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte sollten Inhalt der Begleitung sein.
Zum Beispiel ein Recht am eigenen Bild und ein Recht am eigenen Wort. Man muss es schon irgendwie korrekt zitieren und so weiter und so fort. Das sollte man schon mit den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld besprechen, weil letztendlich auch datenschutzrechtliche Aspekte unter Umständen berührt sein können.
Trotzdem dürfe man Lehrkräfte kritisieren oder unbequeme Schulthemen ansprechen, sagt der Düsseldorfer Fachanwalt für Medienrecht Jasper Prigge.
Nicht alles, was einem vielleicht nicht so ganz gefällt, ist eine Beleidigung. Also Meinungsäußerungen müssen mir nicht gefallen, sie sind dann trotzdem zulässig. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also wo es dann tatsächlich zu einer offensichtlichen Beleidigung kommt, da ist klar, das ist nicht zulässig. Aber alles andere, zu spät komme oder was auch immer, wenn ich da Meinungen dran knüpfe, dann muss ich mir das erstmal auch gefallen lassen, als Lehrkraft oder auch als Schülerin oder Schüler, über die geschrieben wird.
Benjamin Kies würde sich bei Kritik an Lehrkräften einen persönlichen Austausch wünschen und sieht nicht die Abi-Zeitung als Mittel der Wahl.
Da lohnt sich dann eher irgendwie auf dem Abi-Ball mit den Lehrern darüber zu reden. Das ist besser, als dann irgendwie dem einem in ein Abi-Buch einen reinhauen zu wollen. Dann hat die andere Person auch eine Chance, sich dagegen zu wehren oder halt was dazu zu sagen.
We'll be right back.
Smartphones an Schulen, ja oder nein? Diese Frage erhitzt die Gemüter immer wieder. Viele Schulen verbieten die private Nutzung der Geräte auf dem Schulgelände inzwischen komplett. Ausnahme ist, wenn im Unterricht Aufgaben mit dem Smartphone bearbeitet werden. Eine Sekundarschule im Münsterland in Nordrhein-Westfalen ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat zumindest einige Schülerinnen und Schüler zu einer komplett handyfreien Woche ermuntert. Das Smartphone sollte also auch zu Hause ausgeschaltet bleiben. Anja Klei war dabei, als die Schule Bilanz gezogen hat.
So, eine Woche ist abgelaufen. Ihr habt es geschafft. Ich bin stolz auf euch. Ich hoffe, ihr seid's auch.
Schulsozialarbeiter Tobias Höning hat die neuen Schüler zusammengetrommelt. Es ist kurz vor neun. Genau um die Zeit sind die Jugendlichen vergangene Woche offline gegangen. Das Projekt der Sekundarschule Lüdinghausen ist freiwillig gewesen. Keine Kontrolle. Und trotzdem haben alle durchgehalten. Laura ist 10 Jahre alt.
Die Woche war für mich eigentlich ganz gut. Ich war sehr viel draußen, ich habe sehr viel mit meiner Schwester gemacht, habe auch ab und zu mal ein paar Spiele gespielt.
Das Wetter war toll, das hat geholfen, sagt sie. Sonst wäre es sicher schlimmer gewesen. Normalerweise ist Laura mehrere Stunden im Internet, pro Tag, so wie die meisten. WhatsApp, TikTok, Instagram oder Snapchat. Social Media gehört für die Schüler zum Alltag dazu. Lukas ist 11 und war jetzt zum ersten Mal offline, seit er ein Handy hat.
Wenn ich von der Schule komme, dann ist es eigentlich immer so ein Rhythmus, dass ich was esse und dann gucke ich TikTok. Aber dann ist mir eingefallen, nee, ich darf das ja gar nicht. Und dann hat mein Bruder mich irgendwas gefragt, ob ich draußen was machen möchte. Dann habe ich mit ihm halt so gespielt. Es war so ein Gefühl, dass so länger nicht mehr kam. So zum Beispiel mit 5 Jahren hatte ich das Handy gar nicht. Da war es auch so gut. Wenn man das Handy zum Beispiel weglegt, dann hat man mehr Zeit für andere, zum Beispiel für Geschwister, für die Eltern.
Schulsozialarbeiter Tobias Höning hat genau deshalb das Projekt gestartet, sagt er.
Ich glaube, dass man tatsächlich den Schülern auch einfach mal bewusst machen sollte, wie viel Zeit man im Internet verbringt. Und dann einfach mal drauf zu schauen, okay, wie viel Zeit fehlt mir denn jetzt, wenn ich das nicht nutzen kann? Also wo ist es so, wo ich sage, oh, schade, jetzt fehlt mir der Kontakt zu Freunden oder vielleicht auch in der Familie oder Sportverein. Aber auch ganz bewusst mal zu merken, okay, ich habe gerade ganz viel Zeit für andere tolle Sachen, die ich sonst verpasse.
Zeit. Plötzlich ist viel davon da gewesen, sagen die Schüler. Die Bilanz, sie fanden es toll. Ein Aha-Effekt. Natürlich haben die Jugendlichen das Internet auch vermisst. Nevio ist 16, Nelly 14 und beide fanden es gut und schwierig zugleich.
Ja, man merkt halt seine eigenen Angewohnheiten besonders stark. Morgens zum Beispiel, wenn ich von meiner Freundin Nachrichten bekomme, dann hatte ich den Moment, dass ich auf mein Handy schaue und dann merke ich, ich habe ja kein Internet. Das heißt also, sie kann mir keinen guten Morgen schreiben.
Ja, also es gab schwierige Situationen, weil wir halt auch unsere Mannschaftsanteilungen für die neue Saison bekommen haben. Und da würde ich dann gerne auch mal online gehen, so schreiben und gucken, ob ich in irgendwelchen neuen Gruppen bin. Und ansonsten ist halt eigentlich voll okay. Ich fand es war auch mal eine gute Erfahrung.
Immerhin eine Erfahrung. Genau darum ging es dem Sozialarbeiter.
Also ich glaube nicht, dass wir mit so einem Projekt die Welt auf links drehen. Das wird auch vielleicht jetzt bei den meisten Schülern hier ein paar Tage anhalten. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn wir in ein paar Wochen mit denen sprechen, ist da schon viel von einem alten Muster wieder drin. Ich glaube, dass das einfach auch in der Gesellschaft schwer machbar ist. Also die Freundeskreise, Sportgruppen und sowas, da sind die einfach drauf angewiesen. Aber ich glaube, dass wir schon erstmal ein bisschen wachrütteln und Bewusstsein dafür schaffen.
Er will es nochmal machen. Dass alle mitgemacht und durchgehalten haben, sei ein Ansporn. Der Traum des Sozialarbeiters, mal eine ganze Klasse motivieren zu können, eine Woche offline zu gehen.
Und jetzt schauen wir nach Estland, denn da steht eine große Bildungsreform an. Es gibt in Estland viele Kindergärten und Schulen, in denen vor allem Russisch gesprochen wird. Und das soll sich jetzt ändern. Damit Schulabgänger bessere Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt haben, soll der Unterricht jetzt für alle in der Landessprache Estnisch stattfinden. Dazu muss man wissen, in Estland gibt es viele Familien, die zur russischen Minderheit gehören und die nur Russisch sprechen. Und die fühlen sich vom neuen Kurs der Regierung jetzt ausgegrenzt. Jelena Morgenstern erzählt, warum es in Estland und auch in Lettland nach 30 Jahren Unabhängigkeit immer noch schwer ist, sich vom Erbe der Sowjetunion zu lösen.
Im estnischen Narva ist Russisch Alltag. 95% der Bevölkerung in der Stadt sprechen überwiegend Russisch. Auch über 30 Jahre nach der estnischen Unabhängigkeit tut sich ein Teil der russischen Minderheit schwer mit der estnischen Sprache. Die Sprachbarriere, sie ist vor allem für die ältere Bevölkerung in Narva eine Herausforderung. Auch für Ludmila Chamitko.
In all den Jahren haben wir so viele Kurse belegt und bestanden, aber wir können immer noch kein Estnisch, weil es hier keine Unterhaltung gibt. Alles, was man lernt, vergisst man direkt wieder, weil hier alles auf Russisch ist.
In vielen Schulen in Narva wird noch auf Russisch unterrichtet. Doch damit soll bald Schluss sein. Ab dem 1. August soll in ganz Estland der Unterricht schrittweise komplett auf Estnisch umgestellt werden. Alona Kordonchuk leitet eine der wenigen Schulen in Narva, die jetzt schon auf Estnisch unterrichten.
Es ist gut, dass unsere Kinder sich noch sicherer fühlen werden, wenn sie an die Unis kommen. Viele Schulabgänger gehen momentan ins Ausland. Nicht, weil sie so reich oder ambitioniert sind, sondern weil sie kein Estnisch können bis zur 12. Klasse. Sie können gut Englisch.
Um die Schülerinnen und Schüler macht sich Kordonchuk keine großen Sorgen.
Ich denke, dass wieder mehr Schüler auf die Unis hier im Land gehen werden, dass sie sich als Teil der Gesellschaft fühlen werden und nicht als das sind wir und das sind die anderen.
Aber die Sprachpolitik der estnischen Regierung bringt auch Probleme mit sich. Alleine in Narva mit seinen 53.000 Einwohnern droht etwa 150 Lehrkräften die Kündigung, weil sie die Sprachanforderungen nicht erfüllen. Die Sprache, auch ein Thema in Lettland. In Riga etwa machen ethnische Russen etwa 40% der Bevölkerung aus. Die 20-jährige Angelika Letinovica studiert hier. Obwohl sie mit Russisch aufgewachsen ist, spricht sie lieber auf Lettisch und Englisch, vor allem aus politischen Gründen.
Warum können wir überhaupt diese Sprache? Weil Russland unser Land besetzt hat. Und so wurden wir gezwungen, diese Sprache zu lernen. Wie mein Vater. Er ist Belarusse. Er kann kein Belarussisch, aber Russisch.
Angelika und ihre Freundinnen wurden nach der Sowjetzeit geboren. Sie mussten nicht mehr zwingend Russisch in der Schule lernen. Doch obwohl die Regierung mit dem sprachlichen Erbe der Sowjetunion brechen will, auf dem Arbeitsmarkt sei Russisch oft erwünscht, sagt Evelina Wawere.
Ich habe in der Schule 6 Jahre Russisch gelernt, aber meine Familie spricht Lettisch. Mein Russisch ist schlecht. Aber es ist echt ein Problem, wenn es um einen Job geht. Die Menschen erwarten von einem, dass man Russisch spricht und versteht. Wenn nicht, bist du nicht so qualifiziert.
Die Studentin Klinta Jelmekola erzählt von ihren Erfahrungen im Nebenjob.
Ich habe in einem Schmuckgeschäft gearbeitet und da waren Leute, die waren sauer, weil ich kein sehr gutes Russisch gesprochen habe.
Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine fährt die Politik in den baltischen Staaten einen härteren Kurs gegen die russischsprachige Minderheit. Ein Teil der russischen Minderheit fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Viele Esten und Letten kritisieren, es ginge nicht schnell genug. Die Sprache dabei ein Politikum.
Die Stimmung an vielen Hochschulen, die ist seit Wochen angespannt. Grund sind die pro-palästinensischen Protestcamps, die für viel Unruhe sorgen. Die einen finden, die Camps sind ein wichtiger Beitrag für die Debattenkultur in Deutschland. Die anderen sehen in den Camps ganz klar eine Bedrohung für jüdische Studierende. Aber wie kommt es eigentlich, dass Konflikte wie diese überhaupt an Hochschulen ausgetragen werden? Philipp Adelt erzählt die Geschichte der Hochschulproteste.
Uni-Campus-Stadt-Straßenprotest. Für Jonathan Dreusch vom Dachverband der Studierendenschaften in Deutschland ist es gar keine Frage, dass sich Studierende die Hochschulen als Protestort aussuchen. Zwar sagt auch er, dass die aktuellen Proteste antisemitische Inhalte haben und damit nicht legitim sind, aber er sagt auch:
Hochschulen sind zentrale Orte der Auseinandersetzung, und zwar nicht nur wissenschaftlich. Hochschulen sind politische Orte. Wissenschaft ist politisch und gerade die Leute, die sich dort in Ausbildung befinden, sind dabei, sich gesellschaftlich zurechtzufinden. Und ich halte deshalb Hochschulen für genau den richtigen Ort, auch für Proteste.
Tatsächlich haben Proteste an Unis eine lange Tradition, sagt der Professor für Hochschulgeschichte Marian Füssel. Schon zu Goethes Zeiten haben die Studenten protestiert.
Da ging es aber eigentlich eher um solche kooperativen Vorrechte, also Privilegien, was man alles darf oder nicht, weniger um politische Forderungen. Das ändert sich im 19. Jahrhundert, dass die Studierendenschaft politisiert wird und dann in den entsprechenden Rechts-Links-Schemata der politischen Kultur Positionen begreift. Erst mit der berühmten 68er-Zeit hat sich das Bild etabliert, dass die protestierenden Studierende eher sich aus einem linksliberalen Spektrum rekrutieren.
Dabei waren die Unis immer schon herausgehobene Orte. Die Wissenschaftsfreiheit soll freie Forschung und Lehre garantieren. Die akademische Freiheit geht aber darüber hinaus. Sie erlaubte es Studierenden wie Professoren schon in vergangenen Jahrhunderten wie heute, freier zu denken und zu handeln als in anderen Bereichen der Gesellschaft.
Der Clou ist an der Geschichte, dass diese Sonderrolle auch in der modernen Wissenschaftsfreiheit nie 100% verloren gegangen ist, sondern so ein bisschen mitschwingt. Und diesem universalen Versprechen eines Grundrechts von Wissenschaftsfreiheit wird dann gerne als Legitimation oder Notwendigkeit erachtet, sich auch für Themen zu engagieren und die nicht mit den eigenen Problemen von Studienalltag, Studiengebühren zu tun haben, sondern allgemeine gesellschaftliche Problemlagen adressieren.
Und auch wenn Einmischung erstmal negativ klingen mag, findet der Historiker es durchaus gerechtfertigt, wenn sich nicht nur Studierende manchmal auflehnen, sondern sich auch Professoren eben einmischen. Dass durch die Proteste auch der Uni-Alltag gestört wird, versteht sich dabei fast von selbst.
Im Kontext der Hochschulen sind zum Beispiel Hörsaalbesetzungen oder so überhaupt keine unkonventionellen Mittel.
Das sind eigentlich die zentralen Orte, in denen die Professoren die wahre Lehre produzieren und die dann auch von den Studenten als solche Orte eines autoritativen Sprechens genutzt werden. Also das bedeutet, was wichtig ist, artikuliert sich im Hörsaal.
Physische oder psychische Gewalt, Diskriminierung, ja und auch Antisemitismus, das hat im Hörsaal und an den Unis generell nichts zu suchen. Die Auseinandersetzung um ein friedliches Miteinander, das Eintreten gegen Krieg und für eigene Ideale wird aber wohl auch weiterhin einen festen Platz an den Universitäten haben.
Ich denke, dass diese kritische Teilnehmen am öffentlichen Diskurs, dass das eine wichtige Errungenschaft der akademischen Kultur ist oder dessen, was Wissenschaftler der Gesellschaft zurückgeben, die sie ja bezahlt.
Ob Studentenproteste langfristig etwas bringen, das zeigt sich erst in der Rückschau. So ist manche Demonstration für eine bessere Finanzierung der Unis inzwischen wirkungslos verpufft. Die 68er Studentenproteste wirken aber bis heute nach.
Und zum Schluss der Sendung bleiben wir noch an den Hochschulen und blicken auf die Zahl der Studienabbrecher. Denn die geben Grund zur Sorge. Mehr als 10% der Studienanfänger, die im Jahr 2019 ein Studium aufgenommen haben, haben es vorzeitig abgebrochen. In Bachelorstudiengängen sind es deutlich mehr als in anderen Studiengängen. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Das hat erstmals die Abbrecherquote nach 3 Semestern ermittelt. Die Statistik zeigt auch, Studierende mit Abitur halten eher durch als diejenigen, die mit einer beruflichen Qualifikation studieren. Für sie gibt es also offenbar noch Unterstützungsbedarf. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.